Ja, liebe Gemeinde, Freunde, Kinder sehe ich hier nicht, aber hoffentlich zu Hause an den Bildschirmen. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu unserer Bibel- und Gebetsstunde heute. Wir haben heute einen sehr spannenden Text vor uns. Mir hat es Freude bereitet, mich darauf vorzubereiten. Ich denke, wir dürfen heute wie immer mit dem Segen Gottes rechnen. Ich würde gerne, bevor wir in den Text gehen, würde ich gerne ein Gebet sprechen. Lasst uns nach Möglichkeit aufstehen. Danke dir, Vater im Himmel, für diesen Abend. Hab Dank, Herr, dass wir dein Wort haben. Hab Dank, Herr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, Herr. Und dass du uns verändern möchtest durch dein Wort, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns dir ähnlicher machst, Herr Jesus. Rede du zu uns, Herr. Zeige uns, was du an uns verändert haben möchtest, wo du uns hinhaben möchtest, Herr. Leite du uns einfach, jeden Einzelnen persönlich, durch dein Wort, Herr. Mach uns dir ähnlich, Herr Jesus. Danke dir nochmal für alles. Amen. Ja, wir steigen auch gleich ein in unseren Text. Das letzte Mal, könnt ihr euch sicherlich erinnern, hatten wir im 16. Kapitel, im 1. Samuelbrief, der Slogan war ja, ein Mann nach dem Herzen Gottes, sage ich mal. Das ist so das, was mich fasziniert an diesem Mann David, ja, wo Gott sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ja, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das haben wir letztes Mal gesehen. Letztes Mal haben wir auch gesehen, wie Gott den König Saul aufgrund seines Ungehorsams verworfen hat und jetzt einen neuen König sich aussucht, ja, erwählt, ja. Wir haben die Salbung von David gesehen und wir haben auch gesehen, dass David an Bekanntheitsgrad langsam aber sicher gewinnt. Er kommt schon an den Hof, er spielt dort beim König Saul ja die Harfe, ja, um ihn zu beruhigen in seiner Krankheit. Und so haben wir schon mal so den langsamen Aufstieg Davids gesehen, ja. Gott bereitet wirklich den Nachfolger Sauls langsam aber sicher vor. Heute, das 17. Kapitel ist heute dran und heute wechselt sich abrupt der Schauplatz des Geschehens. Es entbrennt nämlich in Israel ein Krieg zwischen den Philistern und dem Volk Israel. Eine Frage, läuft die PowerPoint? Ja, alles klar. Also es entbrennt ein Krieg zwischen den Israeliten und die Philister. Die Philister ziehen ihre Heere zusammen, ja, und es eine angespannte Situation entsteht dort. Saul muss sich natürlich diesen Feinden stellen und David ist in der Zwischenzeit schon zurückgereist nach Bethlehem in seine Heimat, um dort wieder auf die Schafe seines Vaters aufzupassen und einige seiner Brüder, das gibt uns die ersten Verse dieser Information weiter, und einige seiner Brüder werden in den Krieg eingezogen. Ja, seine drei ältesten Brüder sind also mit dem König Saul an der Front. Heute im 17. Kapitel, das ist ein ziemlich langes Kapitel, 58 Verse, und wir wollen versuchen, heute durch das ganze Kapitel einmal durchzufliegen, ja, an uns einige wichtige Dinge anzuschauen. Also es ist eine Menge, was wir heute vorhaben. Ich werde einiges aus dem Kapitel werde ich euch erzählen, ja, mit meinen Worten. Anderes werde ich wortwörtlich aus der Bibel lesen, ja. Aber die Geschichte ist uns bekannt, ihr seht es, 1. Samuel 17, es geht da um den Kampf zwischen David und Goliath. Ja? Ein Ereignis, das ja zu einem Sinnbild geworden ist. Bis zum heutigen Tag sagt man, wenn man die Übermacht sieht oder den Kampf eines kleinen Mannes gegen die Übermacht, eine Übermacht, dann sagt man auch, es ist wieder Kampf David gegen Goliath. Ja? Es formieren sich also, wie gesagt, aufgrund des Krieges beide Heerlager an einem Ort, der ungefähr 30 Kilometer nordwestlich von Bethlehem war. Also gar nicht so weit weg von David, seiner Heimatstadt. Und die Situation, wie sie uns gleich in den ersten Versen beschrieben wird, scheint aber eine mehr oder weniger Pattsituation zu sein. Beide Heere stehen sich gegenüber. Sie ziehen die Heere zusammen, sie stellen sich gegeneinander auf mit Kriegsgeschrei und Drohgebärden und sonst allem, was so dazugehört. Aber keiner von beiden Seiten bläst wirklich zum Angriff, weil sie wissen, hier gibt es einiges zu verlieren. Es könnte ungut für uns ausgehen. Deswegen stehen sich die Heere schon eine ganze Weile gegenüber. Beide wollen nicht zu viel riskieren. Was damals wahrscheinlich üblich war oder auch möglich war, ist die Tatsache, dass bei so einer Situation man gesagt hat, lass uns zwei Kämpfer nehmen. Lass uns den besten Kämpfer aus deinem Heer nehmen und den besten Kämpfer aus deinem Heer nehmen. Und die sollen dann gegeneinander kämpfen und die sollen dann über die Entscheidung des Krieges praktisch, das haben sie dann in ihrer Hand. Ja? Ein guter Gedanke sollte man vielleicht heute auch machen, haben wir viel weniger Kriege wahrscheinlich. Aber damals stand das Heer Israels und die Philister genau vor dieser Wahl. Was machen wir jetzt? Greifen wir an und riskieren was oder suchen wir uns wirklich einen Mann aus, der den Kampf gegen den Gegner, gegen unseren Feind, einen von ihnen praktisch aufnimmt? Ja? So, an diesem Punkt aber scheinen die Philister menschlich gesehen klar im Vorteil gewesen zu sein. Denn sie haben, und ihr kennt alle die Geschichte, sie haben einen Mann namens Goliath in ihren Reihen. Beschrieben wird der Mann eine Körpergröße von fast 3 Metern. Er trug eine Rüstung, die um die 60 Kilogramm schwer war. Allein der Speer wog 7 Kilo. Ja? Er war also unheimlich stark, dieser Mann. Allein die Erscheinung dieses Mannes lässt dann wahrscheinlich einen normalen Menschen das Herz in die Hose plumpsen. Ja? Dazu kommt aber dann noch, dass der anfing, das Heer Israels zu verhöhnen, sie verbal zu attackieren und dadurch natürlich zu demoralisieren. Und an dieser Stelle steigen wir in unseren Text ein, 1. Samuel 17, ich lese uns die Verse 8 bis 11. Und er, also Goliath, stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und das ganze Israel diese Worte des Philisters hörte, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Also, die Situation ist eine wirklich nervenaufreibende Geschichte. Goliath versucht hier nicht nur durch seine Gestalt, ja, die furchteinflößend ist, sondern er versucht sie wirklich auch mit Worten richtig niederzumachen, die Israeliten. Wozu seid ihr überhaupt ausgezogen, sagt er, ja? Wozu ein ganzes Heer? Sagt er, schickt doch einen Mann und wir kämpfen dann miteinander. Und dann sagt er noch, seht her, ich bin ein Philister. Ja? Ich bin ein Philister und wer seid ihr? Und er nennt die nicht Israeliten, er sagt, ihr seid die Knechte Sauls. Er versucht sie also niederzumachen und dann fängt es in einem schon unbewusst zu arbeiten. Er, ein Philister, ein so starker Mann, ich, ein Knecht, sagt er, habe ich überhaupt die Chance, gegen ihn im Zweikampf zu bestehen, ne? Schon kommen vielleicht diese Gedanken bei einem eventuellen Gegner ja, im Kopf auf. Ne? Und im 16. Vers erfahren wir sogar, dass die Verhöhnung dieses Kriegsheers Israels ganze 40 Tage dauert. Also seit 40 Tagen jeden Tag das gleiche Schauspiel. Er kommt raus, fängt an rumzubrüllen und versucht sie herauszufordern. Er ist sich seines Sieges ziemlich sicher, genauso wie die Israeliten scheinbar sich sicher sind, gegen ihn nicht bestehen zu können. Ja? Deswegen tut sich auch nichts an der Front. Ja? Und er macht im 10. Vers, wie wir gelesen haben, er macht überhaupt kein Hehl daraus, dass es sein Ziel ist, Israel zu verhöhnen. Ich verhöhne euch. Ja? Er sagte, ich mache mich über euch lustig. Ich nehme euch nicht ernst. Ihr seid Sauls Sklaven. Kommt, schickt einen, der mir den Mund stopft sozusagen. Er ist sich also seiner Sache ziemlich sicher, ja? Und sagt, bringt mich zum Schweigen, wenn ihr könnt. Mein Ziel für heute Abend ist Folgendes. Ich möchte Folgendes mit euch heute versuchen. Wir sehen an diesen ersten Versen, an diesen anleitenden Versen alleine, dass das Heer Israel vor einer sehr großen, herausfordernden Aufgabe steht. Ja? Ob sie wollen oder nicht, im Grunde genommen ist jeder Soldat, der dort an der Front ist, herausgefordert, auf diesen Philister Goliath zu reagieren. Da gibt es niemanden, der sagen kann, ich bin nicht gemeint, das ist ein anderer. Nein, eigentlich müsste sich jeder von ihnen hier angesprochen fühlen, denn man hätte die Freiheit, uns zu sagen, hör zu, ich will diesen Kampf aufnehmen. Also sie sind alle, ob sie wollen oder nicht, sind sie vor diese Herausforderung gestellt. Ja? Ich möchte heute mit euch ganz praktisch versuchen, Unterschiede zu erkennen. Unterschiede zu erkennen in dem, was haben die Soldaten Israels an diesem Goliath gesehen, das ihnen Angst machte. Was war es, worauf sie sich fokussiert haben, und was war bei David anders? Warum war ihm scheinbar das, was die 40 Tage lang zurückgehalten hat, sich im Kampf zu stellen, warum war es für ihn plötzlich überhaupt kein Ding? Wir kennen die Geschichte und er scheint ja, ohne groß nachzudenken, werden wir später auch sehen, ist er bereit, sich diesem großen, starken Mann zu stellen. Und ich möchte eins natürlich auch tun heute. Ich möchte versuchen, heute mit euch ganz praktisch zu werden. Ich bin mir nämlich 100% sicher, dass jeder von uns in seinem Leben immer wieder vor Herausforderungen steht. Und wenn ich das nur sage, dann weiß ich, dass du bestimmt jetzt im Kopf irgendwelche Dinge hast, wo du herausgefordert bist, eine Entscheidung zu treffen. Ja? Herausforderungen, die uns beschäftigen. Manchmal sind es Herausforderungen, die uns Angst machen oder denen ich am liebsten aus dem Weg gehen möchte, vielleicht auf andere am besten abwälzen. Ja? Solche Dinge kommen oft in unserem Leben. Die sind eigentlich alltäglich, ja? Und das zermürbt einen. Das zermürbt einen nicht nur 40 Tage, sondern das kann einen über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre beschäftigen, ja? Aber in unserem Text erkennen wir sehr deutliche Schritte, möchte Gott uns heute zeigen, wie wir ganz klar Herausforderungen in seinem Willen, nach seinem Willen wahrnehmen. Welche Schritte ein Mensch ganz praktisch gehen kann, gehen muss, um nach dem Willen Gottes eine Herausforderung nicht nur anzunehmen, sondern auch da siegreich zu sein. Ich habe deswegen das Thema überschrieben mit den Worten, den Herausforderungen unseres Lebens richtig begegnen. Ja? Den Herausforderungen unseres Lebens richtig begegnen. Und aus dem ersten Abschnitt möchte ich eine Sache nur herausgreifen und darüber kurz nachdenken, nämlich das Wesen von Herausforderungen. Was für ein Wesen haben solche Dinge, die uns beschäftigen, die uns zu etwas, ja, bewegen möchten, ja? Ich finde es interessant, dass das Heer Israels, wie sie den Goliath sehen. Jeder einzelne Soldat sieht ja diesen Mann und er denkt sich was dabei. Ja? Tatsache ist hier, dass sie hier nicht nur die Größe des Mannes beäugten. Ja? Sie sahen seine feste, undurchdringende und undurchdringbare Rüstung. Ja? Sie sehen seine tödlichen Waffen in der Hand. Ja? Und sie sehen auch seine unermessliche Kraft, die viel höher war. Der hatte Muskeln, das war ein richtiger Arnold. Wahrscheinlich war Arnold nichts dagegen, ja? Der war wahrscheinlich noch kräftiger, ja? Und dann hören sie die Worte, die dieser Mann ihnen entgegenschmettert, ja? Das, was er dadurch vorhatte, durch seine imposante oder furchteinflößende Erscheinung und das, was er ihnen da hinwarf mit seinen Worten, damit hatte er Erfolg, denn dieses Gesamtpaket ängstigte sie. Sie gingen automatisch irgendwie, ob sie wollten oder nicht, ja, sie wollten einfach in die Defensive gehen, ja. Das, was sie aber lähmte, ist meiner Meinung nach folgende Tatsache, dass sie als Reaktion versucht haben, das Gesamtbild dieses Kriegers, diesem Gesamtbild Goliaths, etwas Gleichartiges entgegenzusetzen, ja. Das, was ihm ähnlich war, er war kräftig, wir müssen auch einen haben, der noch kräftiger ist. Er hat ein Schwert, wir brauchen eins, das größer ist. Er kann uns beleidigen, ja, wir müssen auch einen haben, der nicht auf den Mund gefallen oder so. Versteht ihr, was ich meine? Ja, man versucht, der Herausforderung auf eine gleichwertige Art und Weise entgegenzutreten, ja. Und da mussten sie aber leider feststellen, dass niemand in ihren Reihen dem Goliath auch im geringsten, was diese Dinge angeht, scheinbar gewachsen war. Ja? Keiner ähnelte ihm, ja? Herausforderungen, auch in unserem Leben, ich fasse kurz zusammen, sie können einen ängstigen. Sie kommen einem sehr oft übergroß und mächtig vor. Man scheint ihnen oft nicht gewachsen. Sie können einen Menschen, dich und mich, können solche Dinge demoralisieren. Man ist in Gefahr, bei solchen Dingen den Mut sinken zu lassen, auch im Glauben zu leiden. Und man macht schnell auch den Fehler, diesen Herausforderungen auf eine ganz falsche Art und Weise zu begegnen, indem man einfach falsch reagiert. Ja? Größe mit noch größerer Größe, sage ich mal, ja, begegnen. Ja? Waffen, die schärfer sind und so weiter, habe ich schon gesagt. Ja? Wer hätte das gedacht, sage ich mal, dass am Ende eine Schleuder und ein kleiner Stein, ein Stück Leder und ein paar Steine die Entscheidung gebracht haben und stärker und wirksamer waren als die Rüstung dieses Mannes. Die Folge bei den Soldaten aber erstmal war, sie reagierten mit Furcht. Die Israeliten waren sehr verängstigt. Ja? Und ab dem 12. Vers rückt dann dieser Hirtenjunge David in den Fokus des Geschehens. Ja? Man schätzt ihn ungefähr auf 17 Jahre. Einige sagen, er könnte sogar jünger sein. Ja? Aber lassen wir es auch bei 17 Jahren. Ja? Und seine drei älteren Brüder, sie sind auch dort in den Krieg gezogen. Und der Vater Isai schickt David jetzt an die Front. Er sagt, er gibt ihm was zu essen für die Brüder und für den Obersten gibt er ihm ein paar gute Geschenke mit. Ja? Auch was Leckeres. Und er sagte, geh hin, das bringst du den Brüdern, das gibst du dem Obersten. Ja? Der Vater reagiert hier sehr weise. Er möchte wissen, wie es den Brüdern geht, wie es an der Front um sie steht, sind sie überhaupt noch am Leben. Ja? Und deswegen lässt er den David da einmal hinreisen, um nach dem Rechten zu sehen. Ja? Und wenn man so Geschenke mit hat, dann wird man nicht einfach so abgewiesen vom Obersten, sondern dann wird er sagen, okay, dann schau mal nach deinen Brüdern, vielen Dank, ich esse erst mal was. Ne? Also der Vater reagiert schon sehr klug. Ja? Wie es der Zufall jetzt aber will, gerade als David mit seinen Brüdern spricht, kommt Goliath wieder nach vorne und stimmt zu seiner Hohnrede wieder an. Ja? Und ich lese uns die Verse 22 bis 31. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters. Unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe. Und er ging hinein und fragte seine Brüder nach dem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kamen der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gat, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, so dass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen von dem Mann, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der heraufkommt, denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben. Und er will sein Vaterhaus in Israel frei machen. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach, das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden, da entbrannte Eliabs Zorn gegen David. Und er sprach, warum bist du überhaupt heraufgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. David antwortete, was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort. Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul und er ließ ihn holen. Ja? Also, die Reaktion der Israeliten auf Goliath ist genauso wie die 40 vorherigen Tage. Ja? Sie haben Angst. Und mit Flohen meine ich hier, ist nicht unbedingt gemeint, dass sie weggelaufen sind. Nein, sie wollten einfach nicht dieser Konfrontation mit diesem Mann, sie wollten keine Konfrontation mit ihm haben. Ne? In diesem Sinne flohen sie. Ja? Sie gingen ihm einfach aus dem Weg. Sie haben gehofft, ein anderer macht's. Ja? Aber da war bis jetzt niemand, der laut hier geschrien hat. Ja? Selbst die Aussicht scheinbar auf die Tochter des Königs und eine Steuerbefreiung, ja, war kein Ansporn für die Männer, gegen Goliath ihr Leben zu riskieren. Ja? Deswegen waren sie froh und erleichtert, wahrscheinlich auch sehr, als sie den David, dem König, ankündigen durften. Ja? Ich finde es schon interessant. Stellt euch mal dieses Bild einmal nur vor Augen vor. Ja? Da sind große, starke, kampferprobte Männer. Als Samuel den Eliab sah, da hat er sofort gesagt, das muss der neue König sein, so wie der aussieht. Ja? Das muss der Nachfolger sein. Ja? Und so war das Heer voll von solchen starken, kräftigen Männern. Ja? Und die aber diese ganzen Lästerungen über 40 Tage ertragen müssen, ja, und dann aber ihre Waffen sinken lassen, ihren Mut sinken lassen. Und dann taucht hier plötzlich so ein 17-jähriger Schnösel auf und stellt die Soldaten, die erfahrenen Kämpfer, stellt sie plötzlich zur Rede, fragt ihr einfach ein paar einfache Sachen. Ich denke, dass er durch die Fragen nicht mal vorhatte zu erfahren, welchen Profit er davon tragen könnte. Ich glaube nicht, dass das sein Ziel war. Erstmal signalisierte er durch und machte sich dadurch auf sich aufmerksam. Er sagte dadurch, ich bin bereit. Ich bin bereit, hier anzutreten. Ja? Und das war schon Grund genug, seinen Namen beim König zu nennen. Ja? Interessant finde ich auch, 40 Tage lang hatte jeder in dem Heer Israels die Möglichkeit, gegen Goliath zu reagieren. 40 Tage lang wurde das Volk verhöhnt und 40 Tage lang haben sie sich immer wieder zurückgezogen. Nicht mal der großgewachsene Saul, der das ganze Volk um einen Kopf überragte, nicht mal der kräftige Bruder von David, keiner war in der Lage oder keiner hatte den Mut gehabt, da diesen Goliath wirklich herauszufordern. Ja? Und jetzt kommt ein junger Bursche, ein Hirtenjunge David und jetzt sehen wir den Unterschied zwischen ihnen und dem von Gott auserwählten David. Jetzt sehen wir den Unterschied, warum er ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Lasst uns eine Sache jetzt an dieser Stelle festhalten. Das, was ich auch aus dem Text für junge Leute auch sagen wollte. Ja? David war maximal 17 Jahre alt. Du bist nicht zu jung, um deine Stimme für Gott zu erheben. Niemand ist zu jung, um für Gott zu sprechen. Wenn du merkst, dass es gegen Gott, gegen sein Wort, gegen ihn geht, dann ist niemand zu jung. Und manchmal ist es eine Tatsache, dass Ältere wie ich, dass wir müde werden, die Arme hängen lassen, die Waffen zur Seite legen und einen Schritt zurückgehen. Und da ist es gut, wenn manch ein 17-Jähriger kommt und mir auf die Sprünge hilft und sagt, hör mal zu. So muss man reagieren. Also, niemand ist zu jung. Fühle dich niemals zu jung, um deine Stimme für Gott zu erheben. Wenn du in eine Situation kommst, wo du zu ihm zu stehen hast, dann kommst du da nicht einfach so hin, sondern weil Gott möchte, dass du sprichst. Niemand verachte dich deiner Jugend wegen, sagt Paulus auch zu Timotheus. Ne? Das nächste, was mir an diesem Text auch sehr wichtig geworden ist, eine zentrale Aussage für mich oder die Antwort auf die Frage, warum David hier so entschieden handelt, finden wir in Vers 26. Es ist interessant, dass an der Wortwahl von David auffällt, dass er den Goliath nie beim Namen nennt. Ist euch das aufgefallen? David nennt Goliath niemals bei seinem Namen. Die anderen, die wussten alles über ihn. Sie wussten sogar, von wo er kommt. Ja? Aber David nennt ihn nie beim Namen. Aber auch das Volk Israel nennt er eigentlich nie als Volk Israel. Goliath ist für ihn einfach nur der unbeschnittene Philister, der zu schlagen ist, und das israelische Heer nennt er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Ich finde diese beiden Dinge sehr interessant. Wisst ihr, warum David das macht? Was mir dadurch deutlich wird? Beide Ausdrucksweisen setzen die Person in Beziehung zu Gott. Der Unbeschnittene, der Ungläubige, der gottfremde Philister auf der einen Seite und das Heer des lebendigen Gottes auf der anderen Seite. Es geht hier um nicht weniger als um die persönliche Beziehung dieser Menschen zu Gott. Und hier, sagt David, hier werden nicht einfach nur das Volk Israel verhöhnt, wie es die Soldaten im Vers 25 gesagt haben. Er verhöhnt Israel. Nein, es sind die Schlachtreihen des lebendigen Gottes, die verhöhnt werden. So hat es David genannt. David korrigiert ihre Aussage und daraus ergibt sich für mich persönlich der dritte Schritt, wie wir Herausforderungen zu begegnen haben. Erinnere dich ganz einfach daran, wer du wirklich bist. Liebe Gemeinde, wir sind oft in unserem Leben, wie ich schon sagte, vor Herausforderungen gestellt. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns jetzt an irgendeine Sache denken wird, die dich persönlich vielleicht im Moment beschäftigt oder was auf dich vielleicht zukommt in der nächsten Zeit. Es können Probleme und Nöte ganz praktischer Natur sein. Es ist vielleicht die Arbeitslosigkeit, es ist vielleicht eine Krankheit, es ist Sorge um die Kinder, es ist vielleicht eine Entscheidung, vor der du stehst, die du in den nächsten Schritten in deinem Leben zu tun hast, ja? Es können vielleicht auch Anfeindungen von seitens der Welt, von seitens anderer Menschen sein, ja? Die Gefahr dabei für uns ist immer, es ist nicht nur der Angriff auf meine Person, sondern es ist der Angriff oder es ist eine Probe, eine bezüglich meiner Beziehung zu Gott, bezüglich meiner Gotteskindschaft. Im Volksmund sagt man ja so schön, Adel verpflichtet. Aber wenn Adel schon verpflichtet, wie viel mehr verpflichtet dich die Tatsache, dass du ein Kind Gottes bist? Herausforderungen auf eine rechte Art und Weise anzugehen. David geht seinen Kampf genau von dieser Basis aus an. Ich bin Teil der Schlachtreihe des Gottes. Auch wenn er hier nicht aktiv in den Reihen der Soldaten gestanden hat, auch wenn er nicht so aussah, er hatte keine Waffenrüstung an, ja? Er hatte nicht mal ein Schwert mit, er hatte nur eine Schleuder, nicht mal die Steine hatte er mit, die musste er erst sammeln, ja? Er hatte das Essen mit für seine Brüder, ein Geschenk für den Obersten. Aber als er das hört, war er plötzlich ein Teil der Schlachtreihe Gottes. Darf ich dich fragen, lässt es dich kalt, wenn du siehst, dass die Schlachtreihe Gottes niedergemacht wird, wenn sie verhöhnt wird, wenn man über Kinder Gottes lästerliche Dinge redet oder als Spinner abstempelt oder was weiß ich was, lässt es dich kalt oder fühlst du da etwas in dir? David fühlte sich sofort angesprochen, obwohl er nicht in der Reihe des Heers war. Er fühlte sich angesprochen, weil hier wird sein Gott verhöhnt. Hier werden die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und wegen dieser Beziehung hat er diese Herausforderung angenommen. Das Falscheste, was mir in meinem Leben passieren könnte, ist, wenn einer dieser unbeschnittenen Herausforderungen, nenne ich das mal so, um beim Text zu bleiben, mir von ihr erzählen zu lassen, ich wäre ein Sklave. Das, was der Philister da versucht. Ich kann nichts gegen ihn tun. Ich bin es nicht wert. oder ich kann dem nicht entgegentreten. Das ist Blödsinn. Lasst uns niemals vergessen, du bist ein Kind des Höchsten. Das Haupt unserer Gemeinde ist Jesus Christus, mein Herr. Ich bin erkauft durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ich weiß, wer ich bin. Und lasst uns niemals etwas anderes einreden, ganz egal, wie mächtig eine Herausforderung in unserem Leben auch erscheinen möchte. Und ich darf unter dem Schutz des Allmächtigen, ja, darf ich Herausforderungen annehmen, wie groß sie auch rumposaunt und Angst einjagen möchte. Ich bin und bleibe und handle aus meiner Gotteskindschaft heraus. Das ist das, wie David seinen Kampf aufgenommen hat. Aus seiner Gotteskindschaft heraus. Das nächste, was mir am Text aufgefallen ist, ist die Reaktion seines Bruders. Ja, das ist ja typisch Geschwister, kann man sagen, ne? Und ich sage auch hier, rechne ganz einfach auch als Kind Gottes. Wenn du Herausforderungen aufnimmst, rechne mit Unverständnis. Rechne mit Unverständnis auch aus eigenen Reihen. Das ist interessant, was für einen richtig starken Gegendruck David hier von seinem älteren Bruder bekommt. Normalerweise müssen ja die älteren Brüder die Kleinen ja mehr oder weniger beschützen. Ja? Aber er sagt, deine Vermessenheit, die kenne ich, deine Bosheit, du kommst nur, weil du neugierig bist. Ja? Du kommst ja nur, um hier sehen, wie hier Blut vergossen wird. Du bist ja ein neugieriger Schnösel. Ja? Deine eigentliche Aufgabe, sagt er, die ist draußen bei den Schafen. Warum hast du eigentlich die Schafe alleine gelassen? Dafür bist du gut und nicht hier dabei zu sein. Ja? Das war so eine Gewehrsalve an Anschuldigungen von seinem Verwandten, von seinem nahen Verwandten. Ja? Wahrscheinlich hat dieser Mann es noch nicht verkraftet, dass Samuel dem David zum zukünftigen König gesalbt hat. Und ich denke aber auch, dass das die Worte waren. Die Worte, die David vorhin gesprochen hat. Ist denn wirklich keiner da, der die Schande von Israel abwendet? David hat das Heer Israels entlarvt und angezeigt, dass ihr Verhalten Gott Unehre bereitet, eigentlich schändlich ist. Und das schmerzt, ja. Und diese Tatsache, von dem Kleinen hingewiesen zu werden auf einen Fehler, das schmerzt den großen Bruder. Es ist nicht immer einfach, Kritik von den Kleinen einzustecken. Aber interessant ist, dass der Rest des Heeres, ja, die wollten bereitwillig mit David sprechen. Sie haben ihm auf seine Fragen geantwortet. Ich finde auch die Reaktion von David interessant. Was habe ich denn jetzt getan? Ja? Es war doch nur ein Wort. Und er dreht sich weg und redet wieder mit denen, die ihm zuhören wollen. Wisst ihr was? Ich glaube, manchmal fehlt mir diese Gelassenheit. Diese Gelassenheit auch mal so auf dumme Kritik, sage ich mal, oder auf unüberlegte Kritik zu reagieren. Einfach zu sagen, ich lasse es stehen, ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Ja? Mir fehlt es sehr oft. Man will sehr oft, versucht es man mit der gleichen Münze zu antworten, ja? Aber ist nicht immer weiser. So, und diese Nachricht, dass hier einer plötzlich aufgetaucht ist, der dem Goliath sich stellen möchte, kommt natürlich vor Saul und er lässt David holen. Und ich lese uns die nächsten Verse, 32 bis 40. Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütet die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, da lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David: Der Herr, der mich vor den Löwen und den Bären errettet hat, er wird mich auch vor diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David: Geh hin, und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Haupt und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudertasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Jetzt wird's ernst für David. Davids Bereitschaft, gegen Goliath zu kämpfen, weckt natürlich erstmal Zweifel bei Saul. Ja? Ich weiß nicht, wie enttäuscht Saul vielleicht gewesen sein könnte, diesen kleinen jungen Burschen zu sehen, 17 Jahre. Wahrscheinlich hat er gesagt, wo er gehört hat, da ist einer, der will kämpfen, da hat er wahrscheinlich gedacht, das ist ein kräftiger Mann. Das muss einer sein, der dem Goliath ebenbürtig ist. Ne? Und dann kommt da so ein schmächtiger Bursche mit seinem Lederriemen und mit seinem Hirtenstab vor seine Augen. Ja? Keine Kampferfahrung, er hatte keine Waffen. Das kann doch einfach nicht gut gehen. Und der erste Gedanke von Saul war es, dem Jungen auszureden. Denn immerhin steht ja auch ein bisschen was auf dem Spiel bei diesem Kampf. Aber dann erklärt David ihm, und ich finde diese Erklärung so interessant, er erklärt ihm, warum er bereit ist, gegen diesen Mann zu kämpfen. Und er erklärt ihm, er erzählt ihm über seine Erfahrungen, wie er die Schafe seines Vaters verteidigt hat gegen Löwen und Bären. Ja? Und er erzählt das wirklich bildhaft, ja, wie er diese Tiere erlegt hat. Ja? Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn einer zu mir kommen würde und sagen würde, ich habe einen Löwen erlegt oder ich habe einen Bären erlegt. Ich würde erstmal sagen, glaube ich nichts von. Ja? Ich habe schon Angst, wenn ich die hinterm Gehege sehe. Ja? Aber er hat diese Erfahrung gemacht. Ja? Ich weiß nicht, ob ich diesen Jungen ernst nehmen würde. Ich würde sagen, Kleiner, Schafe hüten ist das eine. Gegen wilde Tiere kämpfen, okay. Aber das hier, das ist ein Schlachtfeld. Das ist nur was für Männer. Das ist kein wildes Tier, das ist ein erfahrener Krieger. Aber das Entscheidende, was David hier sagt, ist, dass er, und ich meine auch, dass das den Saul am Ende überzeugt hat, dass er nicht sagt, dass er diese Tiere getötet hat, ja? Sondern der Herr hat mir geholfen und hat mich errettet. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht hat Saul da etwas von seinem alten Ich wiedererkannt. Damals, als er zum König gesalbt wurde und im Gottvertrauen losgezogen ist in den ersten Krieg. Ja? Aber das Argument Davids sollte uns auch heute ein Vorbild sein. Ja, auch das ist das Nächste, was ich unterstreichen möchte aus dem Text. Vergiss niemals oder erinnere dich an das, was Gott in deinem Leben getan hat. Erinnere dich an die Hilfen Gottes, ja, und vertraue auf seine erneute Rettung. Ich stelle an meinem Leben persönlich sehr oft fest, leider, dass ich erfahre sehr oft Gottes Handeln. Und dann geht es mir gut, es geht mir super, ja. Und irgendwann mal kommt wieder eine Herausforderung, ein größeres Problem und dann fange ich wieder an zu zweifeln. Ich vergesse sehr schnell das, was ich mit Gott erlebt habe, vielleicht gar nicht so lange her. Und das, was David erlebt hat, das lässt ihn weiter auf Gott vertrauen und sagen, ich habe das überlebt, Gott hat mir da geholfen, Gott hat mich da gesegnet. Und er sagte, ob Löwe, ob Bär oder Philister, das ist alles im Vergleich zu meinem Gott. Ne? Das ist kein Hindernis. Er ist sich eigentlich hundertprozentig sicher. Ich habe Gott erfahren, wie Gott handelt. Und ich bin mir 100% sicher, Gott wird auch hier mich erretten. Ja? Der nächste Punkt ist, prüf deine Motivation. Aus welcher Motivation heraus möchtest du eine Herausforderung annehmen? Schon vor den Soldaten hat David erklärt, was hier eigentlich geschieht. Hier geht es nicht nur, wie ich sagte, um das Volk. Hier geht es auch nicht um das Leben eines einzelnen Mannes oder zweier Männer. Hier geht es, er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Es geht um Gott. Liebe Gemeinde, bei manchen Herausforderungen unseres Lebens müssen wir sagen, dass es da weniger um mich persönlich geht, sondern es geht um mehr. Es geht um meinen Gott, es geht um seinen Sohn, der am Kreuz von Golgatha für mich gestorben ist. Wie oft handle ich persönlich, ohne groß nachzudenken, wenn es um mich geht? Wenn es um mich geht, dann bin ich bereit, die tiefsten Täler durchzulaufen. Die größten Aufgaben auf mir. Hauptsache, weil es um mich geht. Ja? Aber wie oft schweige ich, wenn es um Gott geht, wenn es um meinen Gott geht? Wenn es um seinen Namen geht, der vielleicht in den Dreck gezogen wird, wie oft habe ich da Angst oder ziehe mich zurück oder meine, jemand anders kann da was gegen sagen. Ja? Hier steht die Ehre Gottes aufs Spiel. Hier ist eine Herausforderung, die meine Beziehung zu ihm auf die Probe stellt. Denn ich werde aufgefordert, meine Waffen, meine Stimme vielleicht für ihn zu erheben. Sind wir bereit, auch heute auf diese Weise Gott zu bekennen, für ihn einzustehen? Wisst ihr, ich glaube, man kommt nicht drum herum, und so ein bisschen praktisch in unser Land auch zu schauen. Wenn ich mir jetzt ganz genau anschaue, was in unserem modernen Deutschland passiert, ja, dann muss ich eines sagen, hier wird das Gesetz Gottes ganz einfach mit Füßen getreten. Es wird überhaupt nicht ernst genommen. Eine Frage, lässt es dich kalt? Ist es dir egal, dass unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen Gottes Gesetz mit Füßen treten, dass sie sich lustig machen über, ich rede nicht von mir, von uns Kindern, ich rede von den Schlachtreihen des Allerhöchsten. Es geht um den, es geht um ihn, es geht um den Allerhöchsten. Lässt es uns kalt, wenn seine Schöpfung. Er hat es sich genial gedacht. Weißt du was? Keiner dieser Dummköpfe kann auch annähernd verstehen, was in der Natur passiert. Aber sie machen es einfach zunichte. Das ist lächerlich, was getan wird momentan in unserem Land. Sie lachen, sie machen die Schöpfung Gottes zunichte. Ja? Dabei sind sie, ein kleiner Stein macht sie platt. So groß ist Gott. Der Gender-Gedanke in unserem Land ist absolut gottfeindlich. Denn dabei wird die Schöpfung Gottes komplett verdreht. Kannst du stillhalten, wenn auf Arbeit solche Themen aufgenommen werden, aufgefasst werden? Wenn das hochgelobt wird, dieser Genderschwachsinn? Alleine der Menschenverstand sagt mir, dass das Blödsinn ist, ja? Aber dann sind da angeblich kluge Menschen, die sagen, ja, so ist es, so muss es sein. Es wird der Gedanke Gottes, die Schöpfung Gottes wird momentan in unserem Land mit Füßen getreten. Kinder, kleine Kinder werden im Mutterleib umgebracht. Menschen morden, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das Neueste ist, dass dieses Unrecht sogar viel weiter bis kurz vor der Geburt ausgeweitet werden soll. Das sagen unsere hochverehrten Politiker, fordern das. Können wir als Kinder Gottes da schweigen? Können wir da einfach ruhig sitzen, in aller Ruhe unsere Gottesdienste feiern? Eigentlich ist das beinahe unmöglich. Der Gedanke für Gottes Familie ist in unserem Land, geht immer weiter und weiter kaputt in unserer Gesellschaft. Das sind drei Beispiele für drei unbeschnittene Riesen in unserem Land, die Bölken wie die Wilden. ist wirklich keiner da, der die Stimme erhöht, Stimme erhebt. Ist keiner da, die schreien. Ist keiner da, der den Mut hat, mir entgegenzutreten. Ist keiner da, der mir das Wasser reichen kann. Wir werden herausgefordert, so wie der Goliath hier das Volk Israel herausgefordert hat zum Kampf. Das, was jetzt in unserem Land passiert, ist nichts anderes. Wir werden herausgefordert. Wir werden herausgefordert, unsere Stimme zu erheben für die Wahrheit, für Gottes Schöpfung, für Gott, für ihn, für den, der am Kreuz für uns starb. Ich frage mich, können wir überhaupt ruhig sein? Ich denke, das ist nahezu unmöglich. Und weißt du musst nicht an der vordersten Front stehen, um für Gott deine Stimme zu erheben. Man kann auch im ganz Kleinen Farbe bekennen. Nicht die Front entscheidet, sondern deine persönlichen Beziehungen entscheiden. Da stehst du für Gott. Da fängst du schon an, für ihn einzustehen. Erheb deine Stimme da für Gott, wo er dich hingestellt hat. Es ist nur eine kleine Stimme. Es ist ein kleines, einzelnes Steinchen, das einen Riesen zum Kippen bringen kann. Aber es ist eine Stimme zur Ehre Gottes. Lasst uns als Gemeinde so eine Stimme sein, zur Ehre Gottes. Lasst uns nicht dulden, wenn Unrecht geschieht. Lasst uns mutig vorwärts gehen und einfach sagen, was falsch läuft, auch in unserem Land, leider. Wir sind leider weit entfernt davon, christlich zu sein. Die Christen, die haben sich verkauft in unserem Land, so traurig es auch ist. Ich gehe weiter im Text. Das nächste, was mir hier wichtig geworden ist, der siebte Punkt, wähle deine Waffe, habe ich es mal genannt. Ja? Wisst ihr, welchen Fehler ich oft auch als Kind Gottes mache? Ich versuche zwar, den Kampf für Gott aufzunehmen, aber ich ziehe fremde Rüstungen an. Ich meine, ich kämpfe für Gott, aber hole mir von Saul das Schwert, die Rüstung und merke, irgendwie passt das nicht. Wähle weise deine Waffe. Saul hat David seine Rüstung gegeben und es machte aber David unbeweglich. Wisst ihr, wenn wir meinen, für Gott zu kämpfen, dann macht es uns unbeweglich, wenn wir die falschen Waffen dazu benutzen. Das Interessante an unserer Geschichte heute ist, alles, was David brauchte, hatte er schon mit. Ne? Er hatte eigentlich alles mit. Und davon kannst du ausgehen als sein Kind, wenn Gott dich an die Front bringt, in ein Gespräch bringt, in eine Situation, wo du herausgefordert wirst, dann kannst du dir ausgehen, du hast alles dabei, was du brauchst, um Goliath zum Kippen zu bringen. Selbst die Steinchen, die lagen vor ihm da. Er musste sich nur noch bücken. Für mich ist das so ein Sinnbild. David bückt sich und holt da diese 5 Steinchen. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum gerade 5? Später hat er wahrscheinlich gedacht, Mensch, war ich ein bisschen ungläubig. Ein Steinchen hat gereicht. Ja? Gott hat sofort getroffen. Ja? Aber er geht runter. Und Steine muss man aufsammeln. Wisst ihr, das ist für mich ein Symbol, dass der erste Schritt, den wir zu tun haben, auf die Knie zu gehen. Auf die Knie zu gehen, ruhig zu werden, ein Gebet zu sprechen und da aufzusammeln und dadurch stark zu werden und dann, um für Gott zu kämpfen, auch ganz praktisch in unserem Leben. Gott gibt uns alles, halten wir so viel fest. Gott gibt uns alles, was wir zum Kampf für die Herausforderungen unseres Lebens brauchen. Wenn du ein Kind Gottes bist, glaube nicht, dass du Ausschau halten musst nach irgendwelchen fremden Rüstungen. Du bist voll ausgerüstet. Du hast alles da. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist eine Sicherheit. Das ist eine Sicherheit für den Kampf, in dem wir eigentlich tagtäglich stehen. Der Ausgang des Kampfes, den ich noch nicht mal angefangen habe, der ist eigentlich schon erledigt. Gott hat schon gesiegt. Jesus hat am Kreuz von Golgatha gesiegt. Ich habe nur eine Entscheidung zu treffen. Jeder von uns. Das sollten wir nicht vergessen. Jeder. Das ganze Heer Israels. Jeder persönlich wurde aufgefordert. Wer will gegen mich antreten? Und genauso ist es hier. Jeder von uns ist aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Will ich Teil sein des Heeres Gottes? Und mache ich mit dem, wie ich reagiere, Gott die Ehre oder Unehre? Lass uns weise sein, lass uns von ihm gebrauchen lassen, zu seiner Ehre. Ich lese die letzten Verse, heute Verse 41 bis 52. Und der Philister kam auch daher und näherte sich dem David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stock und Stein zu mir kommst? An dieser Stelle, glaube ich, hat David ihm zugezwinkert und hat gesagt: Du hast verstanden. Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David: komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher, der Gott der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern. Und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte auch David, lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein, und er schlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er, trat auf den Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass der Held tot war, flohen sie. Was für ein Ausgang dieses Kampfes, dieses Ereignisses, ja? Was man merkt richtig, man spürt richtig, wie wild dieser Philister gewesen ist, als er erkannt hat. Er hat gerechnet, dass da jetzt ein kräftiger Mann aus den Reihen der Israeliten, man hat ihm angekündigt, wir haben einen, der gegen dich kämpfen will. Und er hat sich seine dickste Rüstung angezogen. Er hat gesagt, das wird jetzt einer sein, der ist würdig, gegen mich zu kämpfen. Dann kommt so ein kleiner Hirtenjunge, ja. Der muss rasend gewesen sein. Der hat in diesem Augenblick erkannt, wie wenig David von ihm hält, wie klein er in den Augen Davids eigentlich ist. Und wisst ihr, Probleme, Herausforderungen in unserem Leben werden klein, wenn wir uns der Größe Gottes bewusst sind. Wenn wir uns bewusst sind, wer wir sind, wie groß Gott ist und was Gott tun kann in meinem Leben, dann ist jegliche Herausforderung für mich eigentlich nur ein kleines Problem. Wir müssen nur Vertrauen haben auf Gott und auf seine Hilfe. David war hier auch nicht mal auf den Mund gefallen. Der Philister hat sogar, was die Worte angeht, in David seinen Meister gefunden. Ja? Und er sagte: Jetzt, damit, und ihr werdet erkennen, dass das Volk Israel einen Gott hat. Ja? Du kommst mit Schwert und Stein. Ich komme im Namen des Herrn. Das Letzte ist, wenn du deine Herausforderung annimmst, dann tritt auf im Namen des Herrn. Er ist es, der zum Sieg führt. Ich fasse kurz zusammen und komme damit zum Schluss. Herausforderungen in unserem Leben, sie dürfen uns nicht erschrecken. Wir dürfen getrost Herausforderungen annehmen. Wir dürfen sie erkennen, aber wir dürfen uns nicht von ihnen ängstigen. Sei bewusst, dass du ein Kind Gottes bist, und wenn du solche Dinge angehst, tu es aus deiner Position als Kind Gottes heraus. Lass dich von Gott bewaffnen. Benutz seine Waffen, die richtigen Waffen, und gib ihm die Ehre. Er kämpft den Kampf für einen jeden Einzelnen von uns. Gott segne uns dabei. Amen.